Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Kettersalon begrüßen. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu unserer Veranstaltung erschienen sind, in der wir uns mit Clones, Models und Monster auseinandersetzen. Das heißt, wie Sie dem Untertitel entnehmen können, geht es uns dabei um eine Auseinandersetzung darüber, wie der Mensch von morgen aussehen wird. Und als Expertin für diese Diskussion über den Mensch von morgen begrüße ich ganz herzlich Frau Kölsch-Feusner bei uns, die aus Salzburg gekommen ist, um mit uns darüber zu diskutieren. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich, dass Sie so zahlreich kommen an einem so schönen Frühlingsabend. Ich freue mich, dass ich Ihnen etwas erzählen darf über ein Forschungsgebiet von mir, an dem ich seit gut 7, 8 Jahren mit einer Forschungsgruppe in Salzburg im Rahmen eines Projekts und im Rahmen eines interdisziplinären Forschungszentrums arbeite, über die fantastische Literatur, wobei es uns eben nicht nur um die Visionen geht, sondern wie korrelieren diese Visionen mit der Wirklichkeit. Sie sind alle hierher gekommen, um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, die ich im Titel gestellt habe. Und ich gebe sie Ihnen jetzt gleich. Der Mensch von morgen hat einen kahlen, runden, riesigen Kopf. Er hat keine Nase und er hat keine Ohren. Er hat kein Kinn, kein Kiefer, keine Zähne. Er hat eine kleine Mundöffnung. Der Körper ist weitgehend durch Apparaturen ersetzt. Vielleicht hat er noch Hände. Aber was er hat riesengroße, strahlende, schöne, seelenvolle Augen als Zeichen seiner gesteigerten Intelligenz. Zweite Antwort. Das betrifft jetzt eine Frau. Eine wunderschöne Frau, die jung aussieht. Sie hat einen blassen Teint, wirkt etwas porzellanartig und auf ihrem Kopf wächst ein Federbüschel, das aus roten Haaren hervorschießt. Dritte Antwort. Die Menschen von morgen leben nicht mehr auf dem Planeten Erde. Sie sind auf eine ganze Reihe von Planeten ausgewichen oder leben in Raumschiffwelten. Sie haben dort die Daten ihrer Gehirne heruntergeladen und gespeichert und können sich in alle möglichen Maschinen und Gestalten hineintransferieren lassen, sodass sie mit den geänderten Lebensbedingungen zurechtkommen. Das kann sein eben die Schwerelosigkeit oder bestimmte kosmische Strahlen. Diese Menschen klonen sich, sie designen sich, sie haben das Alter überwunden und sie haben auch Krankheit und Tod überwunden. Sie glauben mir nicht. Sie glauben mir nicht. Nun, wenn wir wissen wollen, ob das stimmt, dann müssen wir noch ein Weilchen warten. Die erste Vision stammt von H.G. Wells aus dem Jahr 1893 und bezieht sich auf das Jahr 1 Million. Die zweite Vision stammt von Paul McAuley, das Geheimnis des Lebens, und spielt im Jahr 2026. Geschrieben wurde der Roman um die Jahrtausendwende. Also da müssen wir nur mehr 17 Jahre warten, bis wir die Gewissheit haben, ob der Mensch dann tatsächlich so in seine Zellstrukturen eingreifen kann, dass er Leuchttattoos hat, die Haare, die Haarfarbe verändern kann, dass er die Haut nach einer Art Menükarte aussucht und so weiter. Und die dritte Vision ist eigentlich eine Zusammensetzung aus mehreren Beispielen, die wiederum in der fernen Zukunft spielen. Damit meine ich das 22. bis 24. Jahrhundert, das 15. Jahrtausend und wiederum bis ins Jahr 1 Million. Das sind Texte von Alastair Reynolds, Brian Stableford, wiederum Paul McAuley. Jetzt möchte ich gleich vorwegschicken, dass diese Autoren nicht nur Spieler oder Fantasten sind. Die meisten von ihnen sind Naturwissenschaftler, also Life Scientists, Mediziner, Philosophen, Historiker, also sie kommen durchaus auch aus Berufen, die man jetzt nicht mit fantastischen Visionen assoziieren würde. Die Tatsache, dass wir die Phänomene nicht verifizieren können, heißt aber auch, dass es der fantastischen Literatur offensichtlich gar nicht darum geht, dass die Trefferquote eine hohe ist. Es geht vielmehr darum, dass wir unsere vertraute Denkwelt verlassen und uns auf ein Experiment einlassen, auf ein Gedankenexperiment. Dass wir die Grenzen der Wirklichkeit überschreiten und wenn ein Text über die Wirklichkeit hinausschießt, dann sagt uns sehr viel über diese Wirklichkeit aus. Also wo zieht der Mensch die Grenzen? Wo glauben wir, dass unsere Grenzen des Menschseins liegen? Für uns stellt sich die Frage, warum stellt sich der Mensch den Menschen immer anders vor? Warum stellt sich der Mensch den Menschen zu einer bestimmten Zeit so oder so oder so vor? Das heißt, wo hat man das Gefühl, wo liegt die Grenze? Fantastische Texte sind immer kodierte Texte, aber es gibt nicht einen Code, den man knacken könnte und dann hat man den Zugang zur Mentalität einer Zeit. Ich sage immer, fantastische Texte sind ein Seismograph für die Ängste und für die Befürchtungen, aber auch für die Hoffnungen, die wir zu einer bestimmten Zeit hegen. Man muss sehr, sehr viele Texte lesen, um Grundthemen herauszufiltern. Nun, wo liegen die Grundthemen unserer Zeit? Wenn man sich jetzt Texte, fantastische Texte der letzten 10 bis 20 Jahre ansieht. Ein großer Themenbereich ist der Ursprung des Lebens. Wo entsteht der Mensch? Wie entsteht er und was entsteht eigentlich dabei? Und häufig geht es da um die Optimierung von Fähigkeiten. Die Menschen erlangen eine gesteigerte Intelligenz. Man sucht die Lösungen auf biologischer oder auf physiologischer Ebene. Das heißt, dass wir offensichtlich das Gefühl haben, wir haben nicht genügend Fähigkeiten, um unsere Ziele zu erreichen oder um Aufgaben zu bewältigen. Ein zweiter ganz großer Themenkomplex ist das Lebensende. In vielen, vielen Texten wird das Leben verlängert. Es ist möglich, dass die Menschen nicht nur ein paar hundert Jahre werden, tausend Jahre werden, bis hin zur Unsterblichkeit. Also offensichtlich haben wir das Gefühl, dass wir zu wenig Zeit haben für die Ziele. Und ein dritter Komplex betrifft die Identität. Vor allem eine Art Gruppen, eine kollektive Intelligenz, sodass die gesamten Erfahrungen, das gesamte Wissen, der gesamte Emotionshaushalt der Menschheit in so einen großen Datenpool einfließt, zu dem entweder jeder Zugang hat oder zu dem er sich nach Belieben einloggen kann und dann eben Zugang zum gesamten Wissen der Menschheit hat, gleichzeitig aber selber sich offenlegt, sein gesamtes Innenleben offenlegt. Also das sind die drei großen Themen. Ich würde Sie jetzt bitten, ich werde eine Reihe von Beispielen erwähnen, also so zentrale Beispiele, dass Sie sich immer vorstellen, was heißt das wirklich? Das ist der Wert der fantastischen Literatur, sind nicht die spektakulären Phänomene, sondern es ist wirklich der Wert, sich existenzielle Fragen zu stellen, ethische Fragen zu stellen. Alle diese drei Bereiche haben nämlich mit Veränderungen des Körpers zu tun. Und ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen. Es tut mir leid, Sie müssen sich irgendwie umdrehen. Oder, achso, doch, da haben wir auch etwas. Ich würde Sie bitten, wenn Ihnen dazu etwas einfällt, wenn Sie Assoziationen haben, wenn Sie etwas wiedererkennen, Sie können gerne herausrufen. Ich werde jetzt nichts dazu sagen. Ich werde Ihnen nur zeigen, lassen Sie sie auf sich wirken. Text. Frankenstein, es ist einer der Verfilmungen aus den 30er Jahren. Bekanntheitsgrad da. Tod steht dir gut, war die deutsche Version. Den finden die Menschen meist recht komisch. Alle diese Bilder haben irgendwo einen Unterhaltungswert. Sie haben einen Unterhaltungswert, weil wir Menschen in dieser Form in der Wirklichkeit eben nicht antreffen, aber wir immer an den Menschen denken. Sei es, dass der Mensch nachempfunden wird aus lebloser Materie, sei es, dass der Mensch in irgendeiner Weise verändert wird. Und die Veränderung des Körpers ist eine zentrale Vorstellung in der fantastischen Literatur. Und wenn man so möchte, die literarische Urgrammatik dazu hat uns Ovid geliefert mit den Metamorphosen, 4 bis 8 nach Christus verfasst. Es geht hier um lauter Mythen von Menschen, die in Tiere, Pflanzen oder Steine verwandelt werden. Und zwar nicht nach einem bestimmten Programm, sondern das kann eine Bestrafung sein, das kann eine Belohnung sein, das kann irgendein Grund sein. Also die Verwandlungen sind immer unvorhersehbar. Ich darf nur ein Beispiel erwähnen, also eines der Paradebeispiele. Akteon reitet im Wald, ist auf der Jagd und erblickt zufällig Diana nackt beim Baden. Er ist kein Voyeur, es ist ein Verhängnis. Diana ist aber darüber so erbost, dass sie zu ihm sagt, es wird dir nicht gelingen, dass du den Menschen erzählst, dass du mich nackt baden gesehen hast. Und darauf wird dann sehr genau beschrieben, wie Diana Akteon in einen Hirsch verwandelt. Es wird beschrieben, wie die Ohren dann länger werden, der Hals wird länger, die Beine werden zu Läufen, er wird ein Hirsch. Er wird dann von seinen eigenen Hunden zu Tode gehetzt und wird zerfleischt. Er wird nicht mehr erkannt. Das Problem hier ist nicht, dass ein Hirsch getötet wird auf der Jagd. Das Problem ist, dass Akteon noch ein Mensch bleibt innerlich. Das heißt, er bewahrt sein inneres Menschsein, seine Gefühle, sein Gemüt, aber er kann sich mit dem Hirschkörper nicht mehr ausdrücken. Es rinnen ihm Tränen über Wangen, die nicht seine sind. Er möchte sprechen, aber es kommt nur das Grunzen und das Stöhnen eines Hirsches hervor. Das heißt, die Metamorphose begründet ein massives Missverhältnis zwischen Geist und Körper. Es ist keine leere Spielerei, sondern hier geht es um eine ganz zentrale Identitätsfrage, die im Laufe der Geschichte unähnliche Spielarten und, erlebt hat. Ja? Genau. Genau. Mhm. Also der Mensch behält seine Gestalt nicht. Es gibt unendlich viele Spielarten, aber man kann 3 so grobe Spielarten unterscheiden. Die eine ist, dass das Ich, ein Bewusstsein, seinen eigenen Körper nicht mehr erkennt. Wir haben das gehabt, wenn ich zurückgehen darf, mit Alice in Wonderland, die Sie vielleicht erkannt haben. Alice wird einmal größer, einmal kleiner, sie hat keine Kontrolle mehr über ihren Körper und es ist für sie unglaublich irritierend, weil sie sich nicht mehr zurechtfindet in ihrer Umwelt. Sie kann den Schlüssel nicht erreichen, sie kann die Tür nicht aufsperren. Hier wird sie im Haus des Hasen auf einmal zu groß, sprengt fast das Haus. Also wenn der Körper, unser stabiler Referenzpunkt für unsere gesamten Erfahrungen, sich ändert, dann haben wir ein Problem. Wenn einer hier kleiner wird, hat er ein Problem. Wenn ich jetzt zur Ameise werde, habe ich ein Problem. Auch Frankensteins Monster hat ein großes Problem. Er ist eigentlich ein Supermensch. Er ist unglaublich intelligent, er lernt sich selber die Sprache, er liest Philosophie, aber er ist ein aus Leichenteilen zusammengeflickter künstlicher Körper, der durch Elektrizität zum Leben erweckt wurde. Und er ist abgrundtief hässlich. Er ist ein unglaublich netter Mensch, er ist liebesbedürftig, er möchte einen Vater, er möchte eine Familie gründen, aber es gelingt ihm nicht, weil er so hässlich ist und von der Gesellschaft verstoßen wird. Er wird dann zum Mörder, nicht weil er kriminelle Anlagen hätte, aber weil er eben von der Menschheit als hässliche Gestalt, die er hat, nicht geduldet wird. Auch hier liegt ein Missverhältnis zwischen Geist und Körper vor. Eine andere Ich meine, viele dieser fantastischen Geschichten beginnen im Alltag und werden dann ganz skurril. Ein Mann in den 60er Jahren, der für das Theater arbeitet, er heißt bezeichnenderweise Adam, hat das Gefühl, dass er sein Leben versäumt hat. Er würde so gern noch einmal alles erleben. Er wäre so gern noch einmal jung. Und er erfährt dann von einer Methode, dass er sein Gehirn in den Körper eines jungen Menschen transplantieren lassen kann. Am Anfang ist er skeptisch, aber dann entschließt er sich, dass er die Operation durchführen lassen will. Er fährt dann nach London, wo so eine Spezialklinik ist, dann werden ihm die unterschiedlichen Leichen gezeigt und dann wird er mal stutzig, weil er merkt, er kann jetzt jede Rasse, er kann jede Hautfarbe annehmen. Er kann auch eine Frau werden, er kann jeden beliebigen Körper sich jetzt aussuchen. Er sucht sich dann den Körper eines Mannes aus, eines jungen, feschen Mannes, der italienisch ausschaut. Die Operation gelingt, er beginnt ein neues Leben. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was er sich erträumt hat. Er wird eigentlich nur ausgebeutet. Er hat unzählige Liebschaften, aber sein Körper wird ausgebeutet. Letztlich gelangt er in die Hände von Gaunern, die seinem Körper nachstellen. Der Körper wird eigentlich zur Ware. Und er sehnt sich wieder in seinen ursprünglichen Körper zurück, fährt wieder in die Klinik zurück, aber es geht nicht mehr, der Arzt dort ist schon bestochen worden und er weiß, dass er zeitlebens jetzt gefangen ist in diesem Körper, der ihm verhasst geworden ist. Also hier wird eine Machbarkeitsvision plötzlich zum Albtraum. Eine andere Szene, die wir alle kennen. Zwei Menschen begegnen sich in einem Stiegenhaus und gehen aneinander vorbei. In dem Moment berühren sich ihre Körper ganz zufällig an der Schulter und da hüpfen die Seelen in den Körper des anderen. Er ist ein Mann, ein erfolgreicher Yuppie. Sie ist eine um 15 Jahre ältere Frau, etwas abgetakelt, lebt am Rande der Gesellschaft, sie hat eigentlich alles verloren. Und beide wissen gar nicht, dass etwas passiert ist. Sie geht die Stiege hinunter, merkt an ihrem Fuß, das ist ein Männerschuh. Der zweite Fuß, da ist auch ein Männerschuh dran. Dann sieht sie ihre Hand, die ist behaart. Und dann schaut sie die Stiege hinauf und sieht dort ihren eigenen Körper oben stehen. Dann kommen sie drauf, dass sie eben die Körper vertauscht haben. Stellen Sie sich das einmal vor. Jetzt kommt er nach Hause, seine Freundin. Er kennt ihn natürlich wieder, weil er so spricht und isst und handelt wie immer, aber er hat einen Frauenkörper. Dann hat Peter immer Bedenken, dass die Frau jetzt mit seinem Körper irgendetwas anstellen könnte oder ihm einen Schaden zufügen könnte. Also irgendwie sind die beiden Körper noch immer mit die beiden Seelen noch immer mit dem ursprünglichen Körper verhaftet. Das führt zu unzähligen komischen Situationen, die aber eine tief existenzielle Bedeutung haben. Er hat natürlich Probleme, sich wie eine Frau, er benimmt sich wie ein Mann im Körper einer Frau. Das kann man sich vorstellen, dass das zu sehr vielen skurrilen Situationen führt. Er hat schon ein Problem, weil er kleiner ist. Er erreicht nichts mehr in seiner Wohnung, also er kommt nirgends mehr hin. Also ganz praktische, alltägliche Probleme, die sich hier auftun. Aber irgendwo genießen es die beiden dann auch, das Leben aus der Perspektive des anderen zu sehen. In all diesen Texten behält ein menschlicher Verstand einen menschlichen Körper. Stellen Sie sich jetzt vor, wenn ein menschlicher Verstand in einen Tierkörper transplantiert wird. Das passiert einem Mädchen, deren Körper bei einem Unfall sehr, sehr schwer verletzt wurde und ihr Gehirn wird in einen Affenkörper transplantiert. Sie wacht auf, schaut in einen Spiegel und merkt, dass sie ein Affe ist. Das Aussehen allein ist noch nicht schlimm genug. Erst als sie dann beginnt, ihr ganz normales Leben wieder aufzunehmen, es gelingt nicht mehr. Sie setzt sich auf eine Schaukel und die Hände greifen dauernd daneben. Weil das Affenhände sind, die länger sind als ihre Kinderhände. Es gelingt ihr nicht mehr, einen Rhythmus beim Schaukeln zu erzeugen, weil sie die Balance nicht mehr findet. Das heißt, der menschliche Geist, all ihr Wissen, all ihre Erfahrungen, hat sie mit einem menschlichen Körper gesammelt und sie kann das jetzt nicht ad hoc einfach auf einen Affenkörper übertragen. Also auch hier ein massives Missverhältnis zwischen Geist und Körper. Die zweite Spielvariante meint ein Missverhältnis zwischen Geist und Körper, wenn nicht ein Geist in einem Körper ist. Also wenn ein Körper viele Ichs hat oder ein Ich viele Körper hat. Ich habe Dr. Jekyll und Mr. Hyde gezeigt. Den darf ich fragen, wer es kennt? Mich interessiert es einfach nur, ob okay. Dann erspare ich mir das und erzähle es nicht. Aber hier wird auf jeden Fall ein Geist gespalten, der dann auch zu einer Spaltung des Körpers führt. Was vielleicht nicht so verständlich ist für alle, ist, wie man diesen Mr. Hyde lesen kann. Es ist eine typische Entwicklung im postdarwinistischen England. Mr. Hyde ist nämlich kleiner, hat eine etwas krumme Gestalt. Er schaut seine Hand an, die Hand ist knöchern, also nicht die schönen, langen, schlanken Finger des Dr. Jekyll, sondern er hat eine behaarte Hand. Er wird also geschildert wie ein Affe. Das ist eben die Vorstellung des Atavismus, der Degeneration, dass sich der Mensch auch zurückentwickeln kann, die hier mitschwingt. Wenn ich zu viele Beispiele sage, dann unterbrechen Sie mich. Das ist ein Gedicht, das 1971 geschrieben wurde von einer neuseeländischen Autorin. Ich habe sie selber interviewt. Und sie ist eigentlich ihrer Zeit voraus. Es erzählt von einer Frau, die eines Tages aufwacht und von einer Hand berührt wird. Und sie schaut die Hand an und merkt, das ist ihre eigene Hand, ihre dritte Hand. Und dann blickt sie um sich und jeder Körper ist der eigene Körper. Das heißt, hier wird eine Welt entworfen, in der es kein Du mehr gibt. In der es nur mehr einen Einheitskörper gibt, der nach einem Bewusstsein agiert. Und sie sagt dann, wir gehen nur mehr nach Buchstaben A, B, C, D. Wenn B eine Tasse zerbricht, dann haben alle eine Tasse zerbrochen. Also der Homo uniformis, der Einheitsmensch, sei es als Einheitskörper oder Einheitsgeist, ist ein massives Problem. Wir kennen diese Spielart aus dem Schauerroman, ich denke, das ist wahrscheinlich eine der beliebtesten Gattungen, die Gothic-Literatur, der Doppelgänger, der idente, zwei idente Menschen. Das ist immer ein Problem. Der Zwilling ist immer ein Problem, ist immer eine Anomalie. Oder wir kennen das aus in der jüngeren Science Fiction dann in Form dieses Einheitsgeistes, wo dann die gesamte Menschheit gleichgeschalten ist, wo alle Menschen Zugang haben zum gesamten Erfahrungshaushalt der Menschheit und damit keinen Konflikt mehr haben, so wie wir ja auch nicht dauernd im Konflikt gegen uns selber stehen. Also irgendwie kann damit Konflikt vermieden werden, aber irgendwie meint es das Aufweichen oder Auflösen von Identität. Und jetzt komme ich zur dritten Spielart. Wie viel Körper braucht es überhaupt, dass wir ein Mensch sind? Das kann zu viel sein oder zu wenig sein. Einer, der eine Vision von einem ungenügenden Körper entwirft, ist Roald Dahl in einer Kurzgeschichte William & Mary, 60er Jahre. Ein Mann liegt im Sterben und der Arzt rät ihm, er solle doch seinen Verstand am Leben erhalten. Er kann das tun, der Verstand. Das Gehirn kann in einer Lösung, in einem Waschbecken aufbewahrt werden und er erhält auch das Auge, sodass er sich ja noch irgendwie mitteilen kann. William stimmt zu und sein Gehirn wird mit einem Auge in einer Lösung, in einem Waschbecken aufbewahrt. Und dann wird er von seiner Frau Mary besucht und man muss sagen, die beiden haben keine gute Ehe geführt. Und Mary genießt es eigentlich, ihn so hilflos hier zu sehen, weil das Gehirn alleine ja sehr wenig tun kann und sich nicht mitteilen kann und nicht interagieren kann mit der Umwelt. Und sie zündet eine Zigarette an und er hat sie immer gehasst, wenn sie raucht. Und sie hat dann das Gefühl, dass sein Auge böse funkelt. Aber das ist alles, was er tun kann. Also das Gehirn, selbst wenn die Gehirnströme noch irgendwie aufgezeichnet werden können, das Gehirn selber kann sich nicht mitteilen. Eine Intelligenz ohne Körper ist kein Mensch. Körpertransformationen können wir, so verrückt sie sind, doch einordnen, weil Grenzen durchbrochen werden, die uns sehr vertraut sind. Und es sind immer wieder die gleichen Grenzen, die zwar auf unterschiedliche Art und Weise durchbrochen werden, oder die Grenzen werden in unterschiedlichen Epochen und Kulturen anders gesetzt. Also bei Frankenstein wird die Grenze Leben und Tod durchbrochen. Tote also Teile von Leichen werden zusammengesetzt und durch Elektrizität wiederum zum Leben erweckt. Eine wichtige Grenze ist die Zeitgrenze. Das kann sein, dass der Mensch sich aus der Jetztzeit in eine ferne Zukunft katapultiert oder in die Vergangenheit. Die Time Machine von H.G. Wells haben vielleicht einige gelesen. Der Mensch gelangt mit einer Maschine ins Jahr 802.701. Dort sieht er zwei Menschenrassen, die eine wunderbare Übersetzung der Industriellen im 19. Jahrhundert und der Arbeiterschicht sind. Und dann reist aber noch weiter und die Erde ist nicht mehr von Menschen bevölkert, es sind nur mehr krabbenartige Wesen. Das heißt, der Mensch ist offensichtlich nicht überlebensfähig auf lange Sicht. Eine andere Form der Übertretung der Zeitgrenze ist eben die Verlängerung des Lebens. Und das würde ich dann nachher ganz gerne in einem Experiment mit Ihnen durchexerzieren, was es wirklich heißt, wenn wir nicht 10 oder 20 Jahre länger leben, sondern 100 Jahre, 1000 Jahre oder unsterblich werden, was das heißt. Und das ist eine der zentralen Fragen in der Literatur.
Nehmen Sie bitte das Mikrofon, kann das aufgeteilt werden.
In der Time Machine war das nicht bei diesen zwei Menschenrassen, dass die eine eigentlich nur mehr als Tier gehalten worden ist und zur Fleischproduktion sozusagen für die andere Rasse?
Mhm. Es ist eigentlich genau die Umkehr der Situation, der sozialen Situation im 19. Jahrhundert, wo angesichts der industriellen Revolution die eine die herrschende Schicht war und die anderen waren die Arbeiter. Und die herrschende Schicht ist eigentlich verkümmert zu fragilen Wesen, die überhaupt nicht mehr überlebensfähig sind. Und unter der Erde leben die Arbeiter, die Maschinenarbeiter, das sind gefräßige Bestien geworden. Sie sind bleich, weil sie eben kein Tageslicht mehr sehen. Das ist eine direkte Übereinstimmung mit einer Krankheit, die man tatsächlich beobachtet hat bei den Fabriksarbeitern im 19. Jahrhundert. Die Menschen haben kein Sonnenlicht gesehen. Und die Krankheit hatte einen eigenen Namen, also die waren ganz bleich. Ja, also das wäre die Zeitgrenze. Dann die räumliche Grenze wird überschritten, indem der Mensch aus der Erde ausbricht ins All, auf ferne Planeten. Warum? Das hängt auch mit der Lebensverlängerung zusammen, mit der Unsterblichkeit. Stellen Sie sich vor, wir haben alle die Möglichkeit, hunderte Jahre, tausende Jahre zu werden. Der Kepler-Salon geht über. Linz geht über. Die ganze Welt geht über, die Erde geht über. Der Mensch muss sich alternative Lebensräume erschließen. Also das ist eine Konsequenz der Lebensverlängerung. Eine andere Form, die räumliche Grenze zu durchbrechen, ist, indem der Körper eben größer oder kleiner wird. Und da gibt es in der jüngeren Science Fiction skurrile Gedankenexperimente. Justina Robson ist eine Philosophin. Und sie schreibt in einem Roman Natural History von Menschen, von menschlichen Gehirnen, die mit Maschinen verschmolzen werden und einige Kilometer lang werden und zu Raumschiffen werden oder zu einer Art Flugzeug. Es gibt dann menschliche Transportmaschinen. Also Maschinen bekommen eine menschliche Intelligenz. Also hier wird die Raumgrenze zur Gänze durchbrochen, aber auch bei Alice in Wonderland bereits. Und auch wenn man das erklären kann mit dem Wachstum eines Kindes, Kinder hören ja dauernd, du bist schon wieder gewachsen, bist du gewachsen. Die Relation zwischen eigenem Körper und Umwelt ändert sich laufend, aber wir merken es nicht. Wir merken es schon, wenn wir als Erwachsene vielleicht ein Kinderspielzeug wieder in die Hand bekommen und dann wirkt der Puppenwagen plötzlich ganz, ganz klein. Und er war aber sehr groß, als wir Kinder waren. Eine andere Grenze, die durchbrochen wird, ist die Grenze zwischen Mensch und Mensch. Wir haben das gesehen in der Verwandlung von Mann in Frau oder Frau in Mann. Das ist eine relativ neue Vorstellung im 20. Jahrhundert angesichts des Feminismus und der ganzen Genderforschung. Virginia Woolf hat einen Roman geschrieben, Orlando, wo ein Mann eines Tages im Spiegel bemerkt, dass er eine Frau geworden ist. Er hat aber kein Problem damit, er genießt das. Er verkleidet sich dann ab und zu sogar als Mann, weil er das unglaublich spannend findet, wenn er das Leben von beiden Seiten her erlebt. Eine andere Möglichkeit, wo die Mensch-Mensch-Grenze durchbrochen wird, ist eben wie in Fleur Adcocks Gedicht, wenn es nur mehr ein Ich gibt und kein Du. Oder eine andere Variante, die mit den ganzen Klontexten gekommen ist. Wie stehen die Klone zueinander? Wenn eine Mutter einen Sohn, der bei einem Autounfall stirbt, klonen lässt, was heißt das dann für den Klon? Also Brian Stableford schildert das in einer Geschichte, Entschuldigung, es ist Paul McAuley, in White Devils. Was heißt das für den Klon? Ist der Bruder wirklich der Bruder? Und das noch viel größere Problem ist, dass die Mutter in ihm ja eigentlich nur den ersten Sohn sieht und er sich eigentlich genauso entwickeln soll wie der Bruder. Damit wird auch die ganze Familiensituation aufgeweicht. Es gibt die Familie nicht mehr in den fantastischen Texten. Es gibt keine klassischen Zweierbeziehungen mehr. Wenn die Mutter sich klont, dann kann es sein, dass sie jünger ist als der Sohn. Es gibt genügend Geschichten, wo die Söhne dann sich verlieben in die Mutter und dann draufkommen, das ist der Klon ihrer Mutter. Eine weitere Grenze ist die Mensch-Tier-Grenze. Ich habe sie hier. Das war eine Ausstellung in der Schirnhalle in Frankfurt, grotesk. Die Mensch-Tier-Grenze hat zwei große Wogen erlebt in der Kulturgeschichte. Die eine war im Post-Darwinismus. Es gibt nirgendwo in der Literatur so viele Affen wie in den 1880er, 1890er Jahren. Mr. Hyde ist ein Beispiel dafür. Das betrifft aber auch Frauen. Eine Geschichte handelt von einer afrikanischen Schönheit, die 2000 Jahre alt ist. Und eines Tages erlischt der Zauber und sie altert in nu 2000 Jahre und wird dann beschrieben, wie sie zu einer verschrumpelten, mumienartigen Gestalt wird, die einem Affen gleicht. Also auch hier die Mensch-Tier-Grenze ist sehr prekär. Oder die Insel von Dr. Moreau, ein bekannter Text, wo ein wiederum verrückter Naturwissenschaftler experimentiert mit Tieren und er möchte die Tiere zu Menschen machen. Er schnitzelt an den Tieren herum, die erleiden Höllenqualen. Die Tiere werden auch indoktriniert und müssen dann eine Litanei beten. So ungefähr, wir gehen nicht auf allen Vieren, wir jagen keine Menschen, wir fressen keine Tiere, wir schlürfen nicht unser Essen. Am Schluss verwandeln sich alle diese hybriden Mensch-Tierwesen wieder zurück in ihre ursprüngliche Tiergestalt. Und das massiv Verunsichernde bei H.G. Wells, und H.G. Wells ist einer der großen Künstler der Verunsicherung, das Verunsichernde an der Erzählung ist, der Erzähler kehrt nach London zurück und er geht durch die Straßen von London, schaut die Menschen an und denkt sich, sind das wirklich Menschen? Er hat das Gefühl, er sieht Tiergesichter in den Menschen. Also die Grenze zwischen Tier und Mensch war im Darwinismus eine sehr prekäre. Die zweite große Welle kommt dann mit der Transplantationsmedizin, mit der Gentechnik. Es gibt unzählige Erzählungen, wo Schweinen menschliche Gene eingeschleust werden, damit sie Körperteile und Organe entwickeln, die dann als Organmaterial, Transplantationsmaterial verwendet werden können. Oder ja, vor allem Schweine sind hier betroffen. Die Terminologie kommt aus der Agrarwirtschaft. Also es wird beschrieben, wie die geerntet werden, dann diese Körperteile. Eine Grenze, die ich bereits angedeutet habe, ist die Mensch-Maschinen-Grenze. Wir haben sie mit den Raumschiffen schon gesehen, mit dem Roboter gesehen. Eine interessante Spielart, die wiederum mit der Lebensverlängerung zu tun hat. Wenn Menschen hunderte oder tausende Jahre alt werden, ist das Gehirn dann überhaupt noch fähig, die Erinnerungen zu verarbeiten? Sind wir dann überhaupt noch fähig, Erfahrungen in die Erinnerungen einzubetten oder Erinnerungen wachzurufen? Also hier wird diese Angst vor einer Robotisierung thematisiert. Man hat Angst, dass das Gehirn dann nicht mehr fähig ist zu neuronalen Rekonfigurationen. und irgendwann stagniert und dann wie ein Roboter eben existiert, aber nicht mehr interagiert mit der Umwelt, keine Perspektive, keine Zukunft mehr entwerfen kann und eben wie ein Roboter sich dahin bewegt. Die Verwandlung des Körpers, die Veränderbarkeit des Körpers ist ein Thema in der fantastischen Literatur, aber nicht nur. Und mit ein Grund, warum wir das so gut einordnen können in unsere Zeit, ist die Tatsache, dass wir ständig von Körperveränderungen umgeben werden. Wenn wir uns in den Spiegel sehen, dann fragen wir nicht nur, wie sehe ich aus, wir fragen auch, was habe ich aus mir gemacht. Und Kosmetik, Mode, Fitness, Sportindustrie, Freizeitindustrie legen immer nahe, dass wir etwas unseren Körper machen müssen. Schöner, länger, besser, gesünder leben. Also der Komparativ alleine sagt schon, dass wir etwas aus unserem Körper machen sollen. Und die Sportarten sind ja nicht Bungee-Jumping oder Rafting oder Tiefseetauchen, sondern eben gezielte Programme, die etwas beim Körper erreichen sollen. Sei es, dass er mehr werden soll oder weniger werden soll oder straffer oder was auch immer. Und jetzt zeige ich Ihnen hier einen zweiten Bilderblock. Das letzte Bild spare ich noch kurz auf. Das erspare ich Ihnen noch kurz. Bei all diesen Bildern wird der Mensch verändert, verändert sich der Mensch. Die Mode hat zu allen Zeiten den Körper vergrößert oder verkleinert. Denken wir an die Hüte im 18. Jahrhundert oder die Reifröcke. Durch die Mode werden innere Wünsche nach außen gekehrt. Warum verändern wir den Körper? Weil wir Ideale erreichen wollen, auch um Gruppenzugehörigkeit auszudrücken, auch aus kulturellen Gründen, aus sozialen Gründen. Sie haben vielleicht die Lotuslilies erkannt, Lotuslilien, so nennt man die gebundenen Füße der Chinesinnen. Da werden die Knochen regelrecht gebrochen im Babyalter und gedreht und dann geschnürt, sodass die Füße ganz klein bleiben. Und in die Schüchen haben die Größe einer Zigarettenschachtel. Also wir hatten in Salzburg eine Ausstellung, es ist nicht zu glauben, die sind so groß. Das war aber ein Statussymbol, das war die herrschende Schicht. Oder auch die Ringe, was im ersten Bild Mode war. Hier war es Mode. Das gibt es in unterschiedlichen Kulturen. Die Kelten hatten die Ringe oder die Hunnen hatten die Turmschädel. Die Köpfe wurden bandagiert, sodass sind diese hohen Turmschädel entstanden. Es wurde in allen Kulturen eingegriffen, gewaltsam eingegriffen in den menschlichen Körper, um bestimmte Ideale eben zu erreichen. Dazu erreichen uns täglich immer sensationellere Methoden der Körperveränderung. Wir leben nicht in einer Zeit des Körperkults, wir leben in einer Zeit der Körpertechnologien. Und die erste Meldung, die ich heute früh vernommen habe aus dem Radio, es ist möglich, sich aus einem Katalog die Augenfarbe, die Haarfarbe und das Geschlecht des Kindes auszusuchen. also Meldungen von Stammzellentherapie und Gentherapie, das Einfrieren von Mäusen und Klonen von Mäusen und das Auftauen, wie sie im November ganz stark in den Medien war. Damit kommen wir an den Rand des Denkbaren. Wir kommen an den Rand unseres Alltagsverständnisses vom Körper. Und es fehlt uns eigentlich der geistige Überbau dazu. Es gibt keine Räume in der Kultur, die diese Konsequenzen auf existenzieller Ebene zu denken. Sie werden auf ethischer Ebene gedacht. Auf existenzieller Ebene denken wir sehr wenig darüber nach. Und das ist der Bereich, wo die fantastische Literatur einsetzt, wo diese Fragen immer gestellt wurden und nämlich genau auf existenzieller Ebene. Was heißt es für den Betroffenen? Was heißt es für eine Gesellschaft, wenn wir unsterblich werden? Und mit der mit diesem Gedanken oder mit der Frage würde ich jetzt ganz gerne schließen und zumindest meine Ausführungen schließen. Und ich würde eigentlich gern von Ihnen hören, was Sie für eine Vorstellung haben, wenn wir lange leben. Was bedeutet das für uns?
Also ich möchte dazu jetzt noch was sagen mit der Augenfarbe und so weiter. Das für mich Faszinierende daran ist, dass keineswegs das Ziel ist, dass die Menschen schöner werden oder eine ideale Figur bekommen, weil interessanterweise will jeder bei seinem Kind, dass es so ausschaut wie er selber. Das heißt, man hält sich dann eigentlich wieder für schön. Also wenn es um die eigenen Kinder geht, die sollen dann, sagen wir mal, die eigene Augenfarbe haben und die eigene Haarfarbe. Das betrachten die Eltern als ideal. Wenn es um andere Menschen oder um sie selber geht, also dann hätten sie gerne Sanduhrfigur oder tolles Aussehen. Aber bei den eigenen Kindern wird eigentlich wieder das so aussehen, wie ich angestrebt.
Da fallen mir ad hoc 10 Beispiele aus der Literatur ein. Eines vielleicht. Ich meine, wenn wir alle sehr alt werden, dann stellt sich die Frage, oder unsterblich werden, gibt es dann überhaupt noch Kinder? Also meist haben diese Unsterblichkeitstexte dann entweder eine rigide Geburtenkontrolle oder es ist nur mehr ein Kind erlaubt, wie in Brian Stableford, Fountain of Youth. Oder das Kind wird künstlich als Kind gehalten. Das darf natürlich dann nicht erwachsen werden, sonst wäre es ja kein Kind mehr. Also die Kinder werden dann nur 12 Jahre alt. Was heißt das aber für das Kind, wenn man für ein ewiges Leben nur ein Kind haben kann? Das muss das totale, überdrüber intelligente Designer, das perfekte Kind sein, das alle Vorstellungen in sich trägt, die wir nur haben. Und in vielen Texten wird dann die Perspektive des Kindes geschildert. Wie fühlen sich die Kinder, die wissen, dass sie ein Designerkind sind, die Angst davor haben, wenn sie dann doch nicht ganz den Vorstellungen der Eltern entsprechen, werden sie zurückgeschickt, werden sie umprogrammiert? Die haben Angst, dass sie in die Designerfabrik zurückkommen. Und auch interessant, wie stellt man sich das perfekte Kind vor? Meist ist es ein extrem hoher IQ. Kinder, die Top-Leistungen bringen, also man meint, dass eine bessere Lebensplanung erzielt werden kann durch einen gesteigerte geistige Fähigkeiten. Und dann gibt es Texte, die hier ganz grausig diese Frage angehen. Wenn jeder das Kind so designen und programmieren und planen kann, wie er will. Das ist ein Text von Catherine Dunn, heißt Geek Love. Und er handelt von einer Familie, die einen Wanderzirkus unterhält und eine Freakshow als Höhepunkt hat. Und mit Freaks sind gemeint missgebildete Menschen. Und sie haben dann Angst, dass sie nicht mehr genügend Freaks haben. Und die Mrs. Benevsky beschließt dann, dass sie dem nachhelfen wird. Und wird laufend schwanger, schluckt alle möglichen Gifte und Säuren. Und es gelingt unter Anführungszeichen, also ganz skurrile Wesen auf die Welt zu bringen. Da ist ein Kind dabei, das keine Knochen hat, ein Schwammmensch. Oder ein Mensch mit einem Eidechsenschwanz. Oder ein Kind, das zwei Köpfe hat, rechts und links von der Wirbelsäule. Die normalen Kinder interessieren die Benevskys überhaupt nicht. Mit denen können sie nichts anfangen. Dann kommt es natürlich zu unzähligen Fehlgeburten. Auch die werden in Formaldehyd aufbewahrt, in Gläsern fein ausgestellt. Sie verlangen Eintritt auch dafür. Und sie sind unglaublich stolz auf die Freaks. Also hier wird die ganze Eugenik-Diskussion bis ins Grausigste weitergedacht. Und das ist nicht nur, um einen grausigen Text zu schaffen, sondern wirklich ein Bewusstsein dafür zu erzeugen, was heißt es, wenn wir tatsächlich das Leben so planen und designen können nach unseren Vorstellungen.
Ich finde das ja recht, kann ich da jetzt mal ganz kurz nachfragen. Ich finde es ja sowieso spannend, dass wir diese Frage nach der Zukunft des Menschen eben jetzt nicht mit Genetikern diskutieren und auch nicht mit Zukunftsforschern, sondern mit einer Literaturwissenschaftlerin. Und ich meine, dieses literarische Textuniversum bietet ja ein enormes Archiv an Visionen. Mhm. Wie du jetzt ja gerade gesagt hast, ich meine, das sind ja ganz spannende Entwürfe, eben auch sozusagen ganz radikal zu Ende gedachte Entwürfe. Aber gerade jetzt etwa bei dem Ein-Kind-Beispiel, so etwas gibt es ja auch. Ich meine, es gibt ja die Ein-Kind-Politik in China. Mit all ihren sozusagen gesellschaftlich destruktiven Konsequenzen, die man sich vorstellen kann. Und das bringt mir jetzt eigentlich auch so zu dieser Frage. Ich meine, wie siehst du jetzt so diesen Zusammenhang zwischen dem Textuniversum, in dem du dich bewegst, mhm. und unserem sozusagen gesellschafts- oder auch wissenschaftspolitischen Universum? Ich meine, es gibt ja so Pläne und Projekte. Es gibt ja die standardisierte Labormaus. Ja? Ich meine, es gibt ja alles Mögliche schon. Aber wie stehen die beiden deiner Sicht nach im Zusammenhang?
Mhm. Ich habe bewusst Beispiele genommen, die so in der fernen Zukunft spielen und so grotesk sind, dass wir sie uns nicht wirklich vorstellen können. Die Trefferquote ist aber dann gar nicht so gering. Es ist eine ganze Reihe von gerade technologischen Entwicklungen, die in der fantastischen Literatur schon sehr, sehr lange anvisiert wurden oder angedacht wurden, die dann Wirklichkeit wurden. Also zum Beispiel diese Verbindung von Ur-Digitalkamera, Videoform. Also technische Entwicklungen gab es schon da in den 30er, 40er Jahren. Oder die schwarzen Löcher gab es schon im 18. Jahrhundert in der Literatur. In der Physik wurden sie erst 1969 definiert. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass einige, Alastair Reynolds ist ein Physiker und Astronom, das passt jetzt in den Kepler-Salon, und er hat für die European Space Agency gearbeitet. Also die ESA hat Science-Fiction-Autoren angestellt, um nach verwertbaren Technologien und Ideen und Anregungen zu suchen. Die NASA tut das Gleiche. Was jetzt die, gerade mit der Lebensverlängerung, wir hatten eine Tagung im Herbst zu Life Course Models, Lebensplanmodelle, die in unterschiedlichen literarischen Gattungen ganz anders sind. Also in der Populärromanze, das hört auf mit den, wenn die Jungen, das junge Paar sich findet und heiratet. Mehr will man nicht wissen. Es gibt eben unterschiedliche Lebenslaufmodelle und in der Tragödie. Und wir hatten einen Zellforscher, der über unterschiedliche Theorien des Alterns forscht. Ich meine, es ist faszinierend zu sehen, wie das zum Teil zusammenhängt. Und wie ich ja gesagt habe, viele dieser Autoren kommen von den Life Sciences. Es wird in der Science Fiction ja auch ganz bewusst scientistische Diskurse verwendet. Es wird ganz bewusst argumentiert aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive heraus. Es ist so, dass uns nicht primär interessiert, was es jetzt wirklich gibt, wie sieht es wirklich aus, sondern wie denkt der Mensch, weil das immer so ein Seismograph ist für die Ängste, die wir haben. Und wenn jetzt Klonen und so weiter Themen sind, dann sind das Themen, die uns bewältigen. Das, was wir in der fantastischen Literatur finden, das hängt in der Luft. Alles, was der Mensch je fähig war, sich zu denken, finden wir da drinnen. Das Faszinierendste, ich habe vor allem über die Phänomene gesprochen jetzt. Für den Literaturwissenschaftler faszinierend ist natürlich die Art, die Strategie, wie man überhaupt Phänomene vermitteln kann, die so weit weg von unserer Erfahrungswelt liegen. Und H.G. Wells ist für mich einer der größten Autoren, als ein Meister der Unlogik. Und in der Zeitmaschine kommt eine Szene vor, in der der Zeitreisende aus der Zukunft wieder in die Gegenwart zurückreist und er hat dann in der Tasche eine verwelkte Blume. Man muss sich das vorstellen, er reist aus der Zukunft in die Gegenwart, das heißt, die Blume hat es in der Gegenwart ja noch nicht gegeben. Aber wir stellen uns vor, wenn eine Blume länger in einer Tasche ist, dann verwelkt sie. Also hier wird gespielt mit dem ganz normalen Erfahrungshaushalt, mit unserem alltäglichen Erfahrungshaushalt, dass wir diesen Phänomenen überhaupt folgen können. Oder ein Beispiel, das ich sehr gern.
Machen wir einfach mal weiter.
Ja. Ja. Für mich stellt sich da auch noch die Frage, welchen Stellenwert das Glück hat in der fantastischen Literatur. Mhm. Weil wenn die Menschen so manipuliert werden, zu welchem Zweck? Und gelegentlich dient das ja auch dazu, dass sie glücklicher werden, zum Beispiel.
Ja, zumindest wollen sich alle verändern lassen, um glücklicher zu werden, oder weil sie meinen, das wäre das Glück. So wie Adam, der sich verjüngen lässt, weil er meint, das wäre das Glück. Es gibt aber sehr viel mehr Texte, wo das Glück dann zum Unglück oder zum Albtraum wird, wo die Machbarkeitsvision zur Schreckensvision wird.
Aber ist das einfach ein sozialtechnologisches Problem? Ich meine, das ist ja genau auch das Problem mit eben sozusagen dem chinesischen Ein-Kind-Modell. Ich meine, es ist sicherlich gut ausgedacht, aber eben sozusagen die sozialtechnologischen Visionen in ihrer Umsetzung sind immer limitiert. Nicht nur die demografischen, sondern ja auch viele andere. Ich meine, ist das sozusagen genau das Problem, die menschliche Existenz ist komplex, Sozialtechnologie ist einfach reduziert. Wird das reflektiert? Ich meine, sozusagen in der Umsetzung von solchen Visionen?
Es ist natürlich auch so, dass der Mensch nicht wirklich über sich hinaus kann. Er kann sich die Unsterblichkeit nicht wirklich vorstellen. Es gibt keinen Text, wo einer alleine unsterblich wird und glücklich wäre. In allen Texten wird das zum Fluch. Simone de Beauvoir, alle Menschen sind sterblich. Oder täglich grüßt das Murmeltier, was ja eine ähnliche Vision ist. Es ist nie ein Glück, aber es wird als Glück gedacht.
Wir haben noch.
Ich wollte eigentlich Ihre Visionen noch ein bisschen ergänzen, die Sie am Anfang da angeführt haben. Mir hat da ganz ein berühmter Mann gefehlt, Stanislaw Lem, der ja darüber hinaus, also über den biologischen Menschen hinaus, in seinen Robotermärchen eine andere Welt geschildert hat. Aber das nur so nebenbei. Was mich an der ganzen Diskussion, die ja sehr breit gefächert ist jetzt, besonders interessiert, ist das, was momentan geschieht. Wie steht der jetzige Mensch zu dem, was man auf dem Gebiet von Klonen, sei es jetzt pharmazeutisch oder reproduktiv, momentan kann und tut? Und die ganze moralische und religiösen Hintergründe, die da dahinter stehen, die breit diskutiert werden und aus allen Winkeln beleuchtet werden. Und wenn man sich diesen wahnsinnigen Fortschritt, der für viele ja eigentlich jetzt nicht mehr mitdenkbar ist, im Zusammenhang zum Beispiel jetzt mit dem Jubiläumsjahr von Darwin sieht, nicht umsonst wurden damals so viele Affenromane geschrieben, wie Sie gesagt haben, und gleichzeitig weiß, dass die Kreationisten in Amerika zum Beispiel einen Großteil der Bevölkerung einnehmen. In einigen Staaten ist sogar das Vortragen von Darwin verboten. Dann frage ich mich, also wenn solche Widersprüche, die sich immer weiterentwickeln, bestehen, also wie soll die Menschheit damit fertig werden?
Ich kann da eigentlich nur Ihnen recht geben und sagen, wir sind, wie ich schon gesagt habe, wir sind an die Grenze des Denkbaren angelangt, an die Grenze auch des Sagbaren. Und das ist das, wo die fantastische Literatur eine Rolle übernimmt, indem sie eben weiterdenkt, indem sie diese Gedanken einmal artikuliert, und zwar aus der Sicht der Betroffenen, aus einer existenziellen Perspektive, nicht nur auf ethischer Perspektive. Ich habe es am Anfang eben ganz kurz skizziert mit diesen drei Grundfragen. Die eine ist offensichtlich die, dass wir das Gefühl haben, zu wenig Fähigkeiten zu haben. Dass wir auch das Gefühl haben, wir sind zu wenig informiert. Insofern ist die Science Fiction das oder die Gattung in einer aufgeklärten Informationsgesellschaft. Wir sind ständig mit Neuem konfrontiert, das wir verarbeiten müssen. Und das ist auch eine Grundeinstellung in der Science Fiction. Die zweite Frage oder die zweite Angst ist die, dass wir nicht genügend Zeit haben. Das war in dieser Form so massiv noch nie in der fantastischen Literatur der Fall. Es hat immer Texte gegeben, wo ein Einzelner unsterblich wird. Aber dass eine ganze Gesellschaft unsterblich wird, dass es reihenweise Literatur gibt, Fantasy, Science Fiction, dass die gesamte Menschheit unsterblich wird, das hat es noch nie gegeben.
Da wollte ich kurz eine Frage schon stellen, die ich vorher schon stellen wollte.
Und das dritte war die Frage der Identität, dieser Einheitsgeist. Und der wird eigentlich sehr kontroversiell auch in den Romanen dargestellt. Auf der einen Seite könnte es eine Möglichkeit sein, Konflikte zu überwinden. Wir haben offensichtlich das Bedürfnis oder das Gefühl, dass wir mit zu vielen Konflikten leben, zwischenmenschlich, aber auch zwischen den Nationen. Das wird natürlich dann transponiert auf Kriege zwischen Planeten. Aber im Endeffekt sind es Konflikte, die man sich vorstellt, lösen zu können, wenn wir Zugang haben zum Denken der anderen. Ken MacLeod, ein schottischer Schriftsteller, ist einer, der sehr viel über Krieg, interplanetaren Krieg schreibt. Eine sehr politische Science Fiction. Und da herrscht immer wieder diese Vorstellung, dass wir einfach zu wenig wissen über den anderen, über die Motive des anderen oder dass wir fehldeuten. Es ist ein typischer, also ein Autor, der sehr gut in die Zeit des nach dem Kalten Krieg hineinpasst.
Ja, das war jetzt eigentlich meine Frage. Die war die nach der politischen Dimension und nach der politischen Science Fiction, nachdem sehr viel reduziert worden ist, auf das existenzielle Ich, also auf die Identität und am Anfang doch das Stichwort Utopie gefallen ist und auch der Aldous Huxley, dieser bekannte Aldous Huxley mit Brave New World am Anfang erwähnt worden ist, war für mich dann die Frage, wo steckt die politische Dimension und die sozialpolitische Dimension unabhängig von der ethischen und von dieser existenziellen Fragestellung. Das hat mich interessiert in der modernen Science-Fiction-Literatur, inwiefern das einen Stellenwert hat. Zum Teil ist das jetzt ja beantwortet worden, ganz zum Teil.
Ja, es ist aber eine sehr interessante Frage und wir bauen jetzt gerade ein europäisches Projekt auf über die fantastische Literatur nach dem Kalten Krieg, weil sich zeigt, dass die fantastische Literatur sehr viel politischer wurde, als sie es die letzten Jahrzehnte war. Dass es aber schon einmal so eine große Welle gegeben hat, nämlich im Kalten Krieg, in den 60er Jahren, die britische New Wave Science Fiction, die eben ganz stark politisch war, wo eben dieser Ost-West-Konflikt hereinkam. Es werden Pflanzen importiert, die dann sich zu Killerpflanzen entwickeln oder Samen, die dann gefährlich sind oder Bakterien. Also unterschiedlichste Versionen, die Bedrohung von außen. Und das ist eine der Fragestellungen, die wir jetzt verfolgen, wenn das andere oder die Bedrohung nicht mehr im Osten liegt. Wo ist die Bedrohung? Liegt sie in dem Planeten? Bei Ken MacLeod ist sie im All zu suchen, in Mikroorganismen, die eine Intelligenz entwickelt haben und in den Körper eindringen und den Körper dann genetisch verändern. Also es gibt jetzt unterschiedliche Visionen, wie die Gefahr gesehen wird. Es ist nur sehr schwierig, wenn man mittendrin in der Zeit ist, die Orientierung zu haben. Insgesamt für die Literatur, wenn man so 30, 40 Jahre zurückblickt, kann man die Orientierung viel besser haben. Also jetzt ist es, sagen wir mal, sehr, sehr komplex.
Was ich jetzt noch gar nicht verstehe, ist jetzt sozusagen die Funktion dieser interplanetarischen Konflikte. Ich meine sozusagen, du hast ja gesagt, es hat ja irgendwas auch mit uns zu tun. Ich meine, wir haben ja genügend Konflikte gesellschaftlicher Art oder eben auch sozusagen in globaler Hinsicht. Ist es jetzt sozusagen eine Vision, wie diese Konflikte gelöst werden sollen oder können? Ist es einfach auch eine Art Projektion, sozusagen einfach eine Ablenkung hin eben in einen interplanetarischen Raum, wo dann diese Konflikte sich entfalten können und nichts mehr wirklich mit mir zu tun haben? Oder ist es, oder sind hier, wie du gesagt hast, werden hier Lösungsansätze angedacht? Und wenn ja, sind das einfach technokratische Art? Ich meine, das Problem löst sich, wenn wir alle unsterblich sind. Das Problem löst sich, wenn wir alle sozusagen keine Emotionen mehr haben oder wenn wir alle irgendwie sozusagen nur noch Kopf und nicht mehr Körper sind. Ich meine, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, diese politische Funktion dieser Auslagerung von gesellschaftlichen Konflikten.
Jetzt ist mir die Antwort entfallen.
Also vielleicht machen wir einfach...
Sie kommt wieder.
Machen wir einfach kommt mit der nächsten wieder. Frage weiter und dann... Entschuldigung, ja.
Ich habe sie.
Ja. Das ist ohne dies auch zu dieser Thematik. Bei Dietmar Tart in der Abschaffung der Arten, das letzten Herbst erschienen ist, da ist ja bereits eine Zeit angebrochen, wo die Menschen nur mehr rudimentär vorhanden sind. Und die Konflikte, es werden eigentlich in den Konflikten dann Ideologien ausgetestet, beziehungsweise die sind maßgeblich und es geht darum, wie die letztendlich überwunden werden können. Insofern sind, ich glaube, in gewisser Weise sind die Kämpfe dort natürlich auch eine Projektion bestehender Kämpfe. Bemerkenswert ist irgendwie, so habe ich zumindest gelesen, dass letztendlich eine recht einfache Lösung herauskommt. Die Menschen sollten sich lieben oder mit Liebe wäre irgendwie wieder der Friede herzustellen.
Das könnte man auch schon auf Frankenstein anwenden. Was ich aber jetzt nur zur Raum, diese ganze Raumschiff-Science-Fiction, das war natürlich mal so ein ganz ein großer Boom in den 60er Jahren, wie die Raumfahrt überhaupt zum Thema wurde. Dann ist es eine Zeit lang sehr still geworden um die Raumfahrt, das war kein Thema. Jetzt kann man sagen, dass es eigentlich alle vier Bereiche, also Bio, Nano, Cogno und Info sind die vier Bereiche, die in der Science Fiction zusammenspielen. Es sind auch die vier Bereiche, für die am meisten in die Forschung investiert wird. Das Wiederaufleben dieser sogenannten Space Operas, und ich weiß nicht, ob jemand die gelesen hat, das sind meist Trilogien oder ganze Serien, unglaubliche Schwarten mit 500 Seiten, mindestens bis zu 1000 Seiten, kann man sagen, natürlich, weil die Menschen unsterblich sind, das ist ganz praktisch, weil es dahin geht. Es ist gewissermaßen eine Projektion, aber ich glaube schon, ein Grund dafür ist eben die Suche nach alternativen Lebensräumen. Und die Projektion ist in der fantastischen Literatur immer gegeben, es ist aber nicht nur eine Allegorie. Also es ist nicht immer nur eine 1:1, das habe ich gemeint mit, es ist nicht so ein einfacher Code, den man da anwenden könnte. Tolkien kann man auch als Kriegsliteratur lesen. Tolkien wurde immer vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs gelesen. Er selber hat sich massiv dagegen gewehrt, hat gesagt, es ist keine Allegorie, wie sehr natürlich das ganze Kommunikationssystem, das ganze Spionagewesen, das da drinnen mitspielt, sehr wohl auf die Situation im Zweiten Weltkrieg schließen lässt. Aber letztlich, es ist mehr als nur eine Projektion im Sinne einer Allegorie, einer 1:1-Übertragung. Nur die Frage, warum diese Space Operas jetzt derart wiederum an Bedeutung gewinnen, ich denke, es hat tatsächlich mit diesem Suchen nach alternativen Lebensräumen zu tun. Es ist nämlich nicht nur die Raumfahrt oder die Kämpfe, die interplanetaren Kämpfe, so wie es in der populären, billigen Science-Fiction ist. Also da spielen sehr viel komplexere Themen mit, eben die Informationstechnologien, virtuelle Welten, das Speichern von Gehirnen, die Einheitsintelligenz. Bitte? Wobei es natürlich immer wieder Texte auch gibt, dass in unserer Welt noch Unerforschtes gibt. Ich habe übrigens im Standard gelesen von dem Großmaulhai, den man erst vor 30 Jahren entdeckt hat. Also auch hier, es gibt noch Gattungen, die noch nicht erforscht sind. Ich meine, ein Beispiel wäre Ballard, das ist wohl ein Text schon aus den 60er Jahren, wo aber die Raumfahrt eben auch ein großes Thema in der Science Fiction war, The Crystal World, Kristallwelt. Und er stellt sich vor, dass er in eine Zone in Afrika kommt, wo alles zu Kristallen erstarrt. Die gesamte Natur, Objekte, ein Helikopter, aber auch die Menschen erstarren zu Kristallen. Und er nennt das den Hubble-Effekt. Das ist eine bestimmte Einwirkung von Strahlen, die auslöst, dass Menschen zu oder sich mit Kristallen dann mit Kristallen umgeben werden. Also es gäbe schon genügend Raum, auch auf der Erde durch Strahlen, durch unterschiedliche Katastrophen noch das Fremde zu entdecken.
Ja, also das schließt ungefähr an meine Frage an. Also das, Sie haben vorhin das schon angesprochen mit China, eine Person und so weiter, also nur mehr ein Kind und so. In den Literaturbeispielen, die ich kenne, wird zwar immer eine fantastische Möglichkeit angesprochen, gleichzeitig wird dann aber auch wieder der Nachteil, also die Vorteile und dann die möglichen Nachteile eben auch wieder angeführt. Eben zum Beispiel in The Time Machine, also diese ach so schönen Menschen, die da das Ideal zu sein scheinen, und dann stellt sich heraus, das ist nur mehr dummes Fleisch, das produziert wird eigentlich, ohne Intelligenz. Oder ja, auch beim Frankenstein, es ist vielleicht möglich, einen Menschen sozusagen künstlich zusammenzubasteln aus Leichenteilen und ihn wiederzubeleben, aber er wird deshalb noch lange nicht wieder ein glücklicher Mensch oder ein Leben, er hat nicht ein lebenswertes Wesen oder ein lebenswertes Leben, sagen wir so. Das heißt, man sieht zwar Vorteile, die das haben könnte, aber es werden dann gleichzeitig auch wieder die Nachteile angeführt in der Literatur, so in den Beispielen halt nicht.
Soll ich kurz was drauf sagen? Ich meine, das ist etwas, was ganz typisch ist für neuere Entwicklungen in der fantastischen Literatur, dass es nicht mehr dieses gut-böse Polarisieren gibt, wie wir es eben gesehen haben bei Frankenstein, der ja dann immerhin doch zum Mörder wird und böse wird und ausgegrenzt wird. Und man vergisst eigentlich, dass er ein unglaublich gebildeter und liebenswerter Mensch im Grunde ist. Oder auch Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Gut und böse wird getrennt. Dann gibt es ja auch diese Crime Genetic Engineering Science Fiction, also das Klauen von Bakterien. Aber sie werden nicht mehr als nur böse oder nur gut beschrieben. Es werden immer mehrere Seiten, mehrere Perspektiven jetzt angesprochen. Also es wird dieses Polarisieren verschwindet.
Also ich habe da auch was Modernes gelesen, Tierhassräume, ich weiß nicht, ob Sie das sehen.
Eigentlich, glaube ich, geht es da drinnen um das um kollektives Wissen. Also man loggt sich da sozusagen täglich ein, mehr oder weniger, glaube ich. Und das, was aber fehlt, der Nachteil ist dann, dass man keine persönliche Zone mehr hat. Also ähnlich wie in 1984. Das heißt, auch wieder ein Nachteil, der eben die Vorteile der kollektiven Wissensansammlung wieder in Frage stellt. Dann.
Ist auch bei Justina Robson so, wo eine Frau überlegt, soll sie sich dieser Gruppenidentität jetzt anschließen? Sie will eigentlich nicht, dass sie dann gänzlich offen, dass ihr Innenleben dann ganz offen ist für die gesamte Menschheit. Sie haben Kinderliteratur angesprochen. Ich meine, das ist ein ganz interessantes Gebiet. Es gibt eine Kinderliteratur, die sich mit Genetic Engineering beschäftigt. Und da entsteht ein ganz anderes Szenario, weil die Kinderliteratur einfach anders funktioniert. Die Abenteuerliteratur schließt mit ein, dass Kinder etwas bewältigen. Sonst funktioniert ein Abenteuerroman für Kinder nicht. In einem Roman von Anne Hallam, er heißt Dr. Franklin's Island, das ist ein Verschnitt aus Frankenstein und die Insel von Dr. Moreau, kommen Kinder nach einem Flugzeugabsturz, überleben und sie geraten in die Hände wiederum eines verrückten Wissenschaftlers, der Menschen tierische DNA einflößt oder wie auch immer. Und der eine verwandelt sich in einen Rochen und die andere in einen Fisch. Und sie haben dann massive Probleme, weil sie keine Hände mehr haben. Aber letztlich bewältigen sie die Situation. Das heißt, es wird zwar Genmanipulation als etwas Erschreckendes dargestellt, aber die Kinder schaffen das, sie meistern das. Während in der Erwachsenen-Science-Fiction, die sich mit Genetic Engineering beschäftigt, weitaus, also bei Weitem die Warnszenarien und die Schreckensvisionen vorherrschen. Also hier in der Kinderliteratur entsteht fast so etwas wie eine Propaganda.
Sie haben, sprechen sehr häufig von der Frage der Identität. Wenn ich dann höre, dass es da Sehnsüchte gibt, nach Einheitsgeist, nach Gruppenidentität und so weiter, da höre ich so ein bisschen die alte Nachtigalltrapsen der Volksgemeinschaft. Inwieweit sehen Sie hier eine Sehnsucht bei den Autoren in diese Richtung zurück?
Bei den Texten, die ich angesprochen habe, nicht. Also bei den Texten ist es tatsächlich eher die philosophische Fragestellung, wie können wir unsere Identität in einer Netzwerkgesellschaft überhaupt noch behaupten. Der Körper, selbst wenn er durch Maschinen schon ersetzt wurde bei H.G. Wells, war doch noch ein abgeschlossener Körper, ein abgeschlossener Mensch. Und das wird eben jetzt in Frage gestellt. Der Körper ist an der Schnittstelle unterschiedlicher Netzwerke und es geht vielmehr um die Körperfunktionen als um den Körper als etwas Stabiles, und damit ist auch die Identität in Gefahr. Also hier geht es eher um philosophische Gedankenexperimente. Ich sehe weniger diesen politischen Rückgriff hier. Also nicht bei den Autoren, die ich jetzt erwähnt habe.
Wie verhält es sich eigentlich bei der Science-Fiction-Literatur? Ich habe so das Gefühl, dass je weiter man von die Erde verlässt, desto weniger Rassenprobleme hat man auf den Raumschiffen, sondern das Problem oder die Kriege kommen ja nicht von der Erde an sich, werden nicht rausgetragen, sondern plötzlich hat man einen neuen Feind, jemanden von einem anderen Planeten. Hören dann alle Rassenprobleme eigentlich generell auf? Also gibt es dann plötzlich nur mehr heile Menschheit und wir sind jetzt alle von der Erde? Oder gibt es auch da Science-Fiction-Literatur, die das noch mitnimmt, also auch die Probleme der Erde mitnimmt?
Ja, aber nicht mehr in der Frage, also sie werden nicht mehr Races benannt, sondern in Ken McLeods Serie Engines of Light werden vier anthropoide Wesen geschildert. Also anthropoid heißt, dass sie menschenähnlich denken, fühlen, sich benehmen. Sie sind aber nicht unbedingt anthropomorph. Und es gibt die Octopods, die stellen die größte Gefahr dar. Also die Gefahr von außen, die Gefahr einer Invasion ist genauso gegeben. Aber die Rassenfrage in der Form, man kann sagen, es ist eine Projektion ein Nationalitätenkonflikt, der interplanetar ausgetragen wird.
Sie haben zu Beginn erwähnt, dass der philosophisch-ethische Überbau zu wissenschaftlichen Entwicklungen noch fehlt. Bietet denn die fantastische Literatur Lösungen an? Gibt es eine Art von Ethik, die vielleicht in der Literatur schon vorhanden wäre für dieses Problem?
Die fantastische Literatur ist nicht Didaktik, das ist nicht das Ziel. Sie wurde zwar immer didaktisch auch verwendet oder sogar missbraucht, besonders im 19. Jahrhundert. Sie will aber Gedanken, sie will den Menschen dazu anregen, unbequeme Gedanken zu denken. Und es ist eine sehr unbequeme Literatur, wie unterhaltsam es auch sein mag. Aber es ist eine Möglichkeit, eben diese Gedanken zu denken und die Konsequenzen zu denken und vor allem auch die negative, die Kehrseiten zur Sprache zu bringen. Ich meine, wenn man hört, man kann die Farbe oder die Augenfarbe oder Haarfarbe des Kindes bestimmen, dann ist das für manche vielleicht sogar noch attraktiv. Die Vorstellung, wenn man aber dann einen Roman liest, wie Catherine Dungey Glove, wo im Endeffekt genau das Gleiche passiert, aber die beiden eben eine andere Vorstellung vom optimalen Kind haben, dann wird man sehr stutzig. Es ist eine Literatur, die einen stutzig macht und die stört. Also ich nenne das eine Störästhetik.
Jetzt zu dieser letzten Aussage noch eine Anmerkung. Es gab doch diese Heftenreihe von Perry Rhodan. Mhm. Es ist nicht unbedingt das, was man unter guter utopischer Literatur versteht, aber sie wurde sehr stark angenommen und sie wurde auch sehr viel gelesen. Und in dieser Heftenreihe ist sehr wohl eine politische Struktur dargestellt, die sehr stark imperialistisch ist. Und daraus kann man natürlich schon erkennen, dass so manche Gedanken in die Zukunft noch immer verhaftet sind, bis zurück ins römische Imperium, was natürlich nicht unbedingt die beste Weise einer gesellschaftlichen Entwicklung ist. Nur so viel dazu. Ich habe noch eine andere Frage an den Herrn Becker. Ich habe da gelesen in seinem Statement, eine Zunahme von Neurowissenschaftlern in der jetzigen, ja, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang Sie sich damit beschäftigt haben. Sehen Sie einen Zusammenhang auch mit der Entwicklung jetzt mit diesen utopischen Ansätzen?
Danke, dass Sie das aufgreifen. Also an direkten, ich meine, deshalb bin ich ja neugierig auf die sozusagen Arbeiten von der Frau Kölsch-Häusner. Es gibt ganz verschiedene Berührungspunkte in unseren beiden Interessensgebieten. Mein Interessensgebiet, die Art und Weise, wie ich mich für die Neurowissenschaften begonnen habe zu interessieren, war eben über Kriminologie. Und die Kriminologie handelt eben interessanterweise nicht nur von den ganz real existierenden Taschendieben und Straßenräubern und anderen irgendwie sozusagen kriminellen Figuren, sondern sie handelt auch von ganz sozusagen von irgendwie Visionen des Andersseins. Etwa in dieser Zeit, wo Frankenstein entsteht, entstehen auch so Visionen von eben den atavistischen, primitiven Verbrechertypen. Und da gibt es eben die Monstrositäten, die einen dann etwas zeigen, also das finde ich auch interessant, Monstrum kommt ja auch vom lateinischen zeigen, die einem etwas zeigen, was etwas ist und was nicht ist. Und dass das eben die etwas über uns aussagen, eben über unsere gesellschaftliche Normalität aussagen, indem sie etwas anderes präsentieren. Und da gibt es die Berührungspunkte, wie viel da heute in den ich glaube, die heutigen Neurowissenschaften sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie wirklich sozusagen selber fantastische Literatur machen können. Andererseits, die Autoren der fantastischen Literatur rezipieren natürlich solche Entwicklungen, aber haben die zum Teil auch schon antizipiert. Aber das, denke ich, sind die Berührungspunkte, die ich da sehen würde. Wenn mich würde noch eine andere, vielleicht kann ich das gleich jetzt da dazu nutzen, wo Sie mich angesprochen haben, noch eine Frage anzuschließen. Diese ganze Neurowissenschaftsprojekt ist ja auch ein modernistisches Projekt. Und das, was in der fantastischen Literatur vorkommt, ist ja auch Modernismus. Das sind ja diese sozialtechnokratischen Entwürfe, die Idee, dass man halt, indem man etwas technologisch beherrscht, etwas radikal verändern kann. Das Subjekt, die Gesellschaft, die Welt, uns alle in einer gewissen Weise. Und das Interessante an diesen modernistischen Entwürfen ist ja, dass sie einerseits zu uns gehören, indem sie eben Teil unserer westlichen Kultur sind, aber dass unsere westliche Kultur natürlich auch ein gutes Exportprodukt ist und dass sie an ganz verschiedenen Teilen der Welt Fuß gefasst hat. Was mich allerdings jetzt interessieren würde, wäre, wie westlich sind diese ganzen Entwürfe? Ich meine, sie sind ja irgendwie, Technologie gibt es auf der ganzen Welt. Wie stark westlich sind aber die Ängste, die damit verbunden, mit Transgressionen, mit Angst vor multipler Identität oder eben Auflösung von Identitäten? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es in anderen kulturellen Kontexten, in denen auch sich Modernität entwickelt hat, aber in einer anderen Form, dass das vielleicht auch ein bisschen anders ist.
Die Fragen sind zweifellos andere. Wir sind, das ist etwas, wo wir eigentlich erst am Anfang sind. Es gibt in der japanischen fantastischen Literatur sehr viel mehr Roboter. Warum? Weil sehr viel mehr in Robotik investiert wird als bei uns. Ich habe vor einigen Jahren eine Diplomarbeit betreut, eine chinesische Studentin, die über chinesische Gothic geschrieben hat. Und ich war zunächst ganz verwundert, weil ich gar nicht wusste, dass es eine chinesische Gothic überhaupt gibt. Es ist auch zeitlich verschoben, es deckt sich nicht mit den Anfängen bei uns im Mitte 18. Jahrhundert, aber es sind dann doch Elemente, die verblüffend ähnlich waren. Und da ist die gesamte Fantastikforschung eigentlich noch sehr in den Kinderschuhen im Vergleich. Es konzentriert sich natürlich auf Europa. Ich habe die Metamorphosen genannt. Ich bewege mich natürlich im westlichen Raum. Was natürlich auch jetzt durch die Öffnung nach Osten hereinkommt, ist die ganze östliche Science Fiction, von der wir noch sehr wenig wissen. Das ist mit ein Grund, warum wir dieses Projekt jetzt beginnen. Ich habe Kooperationen mit Ungarn und mit Polen und gerade es gibt in Polen gibt es eine sehr engagierte Science Fiction. Also das wird sehr spannend zu sehen, wie dort auch westliche Science Fiction oder westliche Fantastik rezipiert wird, was übersetzt wurde, ja, also wie auch die kulturelle Dynamik zwischen Ost und West ist. Also hier ist noch sehr viel Arbeit zu leisten, die natürlich auch in der Geschichte liegt, also und in der Form eben nicht erfolgen konnte.
Es gibt russische Autoren, zum Beispiel die Stolarzki,
ja,
die durchaus gute utopische Literatur hervorgebracht haben. Es gibt eine Menge andere,
Raumschiffliteratur, es gibt sehr viel Raumschiffliteratur, weil eben, ja. Aber das wird eben interessant, dann zu sehen, wie in unterschiedlichen, allein schon in den unterschiedlichen europäischen Kulturen unterschiedliche Themen behandelt werden. Ich meine, eine Frage, die ich hier nur angeschnitten habe, das Verhältnis von Männern und Frauen. In der jüngeren Science Fiction ist es ganz selbstverständlich, dass es weibliche Wissenschaftlerinnen gibt. Auch in Star Trek ist es ja eine Mrs. Captain. Also auch hier ist zu erwarten, dass in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Entwicklungen stattgefunden haben. Interessant ist auch zum Beispiel, dass das Verschönern und Verjüngern nicht ein weibliches Thema ist. Es gibt mindestens so viele Texte, wo sich Männer verjüngen lassen in fantastischen Texten jetzt.
Eine Frage noch. Ich glaube, ungefähr 90% der Beispiele kommen eben aus dem angloamerikanischen, ja, Raum. Ich weiß nicht, ob Sie viele Beispiele österreichischer Science Fiction kennen. Ich könnte kein einziges nennen, glaube ich. Warum ist der angloamerikanische Raum so dominant? Ist das reine Marketingfrage oder
Nein.
Interesse?
Das hat mit der Kulturgeschichte zu tun. Die Science Fiction hat sich entwickelt durch den Darwinismus, durch Spekulationen, philosophische Spekulationen, die im Anschluss an die Evolutionstheorie gestellt wurden. Und H.G. Wells hat Scientific Romances geschrieben. Er wird eigentlich als der Begründer der britischen Science Fiction betrachtet. Und das war eine philosophische Science Fiction. Von Amerika aus kam dann diese Pulp Science Fiction, die Magazines. Und irgendwo wurden die beiden dann, waren sie nicht mehr so klar zu trennen. Aber es gibt eine genuine britische Science-Fiction-Tradition. Und Frankenstein hast du erwähnt, eben als vor dem Hintergrund dieser Atavismus-Diskussion. Frankenstein ist zu sehen im Zusammenhang mit Galvani, mit Galvanismus. Man hat damals bei Fröschen Elektrizität angewandt und hat gemerkt, dass die Muskeln dann zucken und hat geglaubt, man kann tote Körper zum Leben erwecken. Und Mary Shelley ist in Denkerkreisen verkehrt durch ihren Vater William Godwin, der sämtliche Naturwissenschaftler und Philosophen kannte. Also sie wusste um diese Theorien und das ist mit ein Grund, warum das eingeflossen ist. Frankenstein ist aber kein klarer Science-Fiction-Roman, obwohl ihn manche als den ersten Science-Fiction-Text würdigen. Da spielt noch sehr viel Gothic mit drinnen. Das ist ein hybrider Text. So richtig den Ausgangspunkt der Science Fiction kann man im postdarwinistischen England in den 80er, 90er Jahren ansetzen.
Eine kurze Frage. Nachdem jetzt der Tag der Frau am Sonntag gefeiert wird, mehr oder weniger, gibt es eigentlich Frauen, die utopische Literatur geschrieben haben?
Ja, ich habe die Justina Robson genannt, sie ist eine der großen Namen. Ich habe sie erwähnt, sie hat Philosophie studiert. Dann die Anne Hallam, eine Kinderbuchautorin. Also sie schreibt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Für Erwachsene nennt sie sich Quinnis Jones, für Kinder Anne Hallam. Und die sich vor allem mit Genetic Engineering beschäftigt. In Österreich ist die Constanze Dennig, die Klonküsse verfasst hat. Also ein ganz ein, ein unglaublich interessanter Roman, wie ich ihn in der österreichischen Literatur, also wie ich keinesgleichen kenne. Und ich glaube, Psychiatrie.
Aber ich glaube, wir könnten ja einfach mal, ich glaube, es gibt ja schon Anzeichen dafür, dass sich jetzt auch die Diskussion nicht auflöst, aber vielleicht sozusagen einfach umstrukturiert von einem formalen in einen informellen Teil. Und es wird ja, ich möchte deshalb auch mal hier den formellen Teil mal abschließen mit einem ganz herzlichen Dank an...